Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Chinesen vor rund 1000 Jahren erste raketenähnliche Geschosse gebaut haben. Sie verwendeten mit Schwarzpulver gefüllte Bambusrohre als Bogengeschosse. Diese Waffen wurden von der Mongolei über Arabien bis nach Europa verbreitet.
Die erste funktionstüchtige Rakete baute der Amerikaner Robert Goddard, allerdings erst 1912. Sie flog nur 2,5 Sekunden lang, kam 14 Meter hoch und 50 Meter weit. Goddard wurde damals von seinen Landsleuten für seine Theorien und Experimente ausgelacht. Dabei war er es, der erkannte, dass flüssiger Treibstoff für Raketen sinnvoller ist als Schießpulver.
Es ist schwer zu sagen, was unmöglich ist. Denn der Traum von gestern ist die Hoffnung von heute und die Wirklichkeit von morgen.
Fast zeitgleich fand auch der russische Physiker und Raketenforscher Konstantin Tsiolkovsky heraus, dass flüssiger Treibstoff der bessere Kraftstoff für Raketen ist, ohne von Goddards Erkenntnissen zu wissen. Allerdings wurden auch seine Forschungsergebnisse zunächst ignoriert.
Ja, es stimmt. Die Erde ist die Wiege der Menschheit. Aber der Mensch kann nicht ewig in der Wiege bleiben. Das Sonnensystem wird unser Kindergarten.
Der deutsche Hermann Oberth gilt zusammen mit Goddard und Tsiolkovsky als Vordenker und Pionier der Raumfahrt. Er hatte Anfang der 1920er Jahre als erster Ingenieur überhaupt den Bau von Weltraumraketen durchgerechnet und Konstruktionspläne entwickelt. Dies war der theoretische Beweis, dass es Menschen möglich ist, ins All zu fliegen.
Es ist auf der Welt nichts unmöglich. Man muss nur die Mittel entdecken, mit denen es sich durchführen lässt.
Der deutsche Filmregisseur Fritz Lang hatte Oberths Buch gelesen und den Wissenschaftler 1928 eingeladen, ihn bei den Dreharbeiten zu »Die Frau im Mond« zu beraten. Fritz Lang prägte die Raumfahrt übrigens maßgeblich, als er für seinen Film den Countdown erfand. Bis heute wird dieser bei jedem Start einer Rakete angewendet.
Als ich das Abheben der Rakete drehte, sagte ich, wenn ich 1, 2, 3, 4, 10, 50, 100 zähle, weiß das Publikum nicht, wann es losgeht. Aber wenn ich rückwärts zähle, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dann verstehen Sie.
Anfang der 1930er Jahre traf Hermann Oberth auf den jungen Werner von Braun. Der hatte gerade sein Diplom als Ingenieur für Mechanik erhalten und begann nun unter der Anleitung Oberths an Raketen zu forschen.
Erzählen Sie mir nicht, dass die Menschheit dort nicht hingehört. Die Menschheit gehört dorthin, wo immer sie auch hingehen will.
Es dauerte nicht lange, bis Werner von Braun ein führender Forscher wurde und auch das Militär seiner Arbeit Aufmerksamkeit schenkte. Die geheime Entwicklung von Raketen wurde fortan vom deutschen Heer finanziert. Doch nicht Weltraumflüge standen im Interesse des Militärs, sondern die Entwicklung einer modernen Waffe.
Erste Erfolge machte 1942 ein Raketenprototyp, der eine Gipfelhöhe von knapp 100 Kilometern erreichte. Die Rakete Aggregat 4 oder A4 war damit das erste von Menschen geschaffene Objekt im Weltraum.
Die in Peenemünde an der Ostsee entwickelte Rakete A4 wurde schließlich umbenannt in V2-Rakete. Das steht für Vergeltungsrakete 2. Während des Zweiten Weltkrieges schossen die Nazis mit diesen Raketen Bomben auf feindliche Stellungen in Belgien, Frankreich und über den Ärmelkanal bis nach England. Viele tausende Zivilisten kamen durch diese Angriffe zu Tode. Genau wie die Zwangsarbeiter, die diese Waffen unter schrecklichen Bedingungen für das deutsche Militär bauen mussten.
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges möchten die beiden Siegermächte USA und die Sowjetunion die begabten Raketeningenieure in ihre Reihen holen. Werner von Braun und viele seiner Kollegen begaben sich gezielt in amerikanische Gefangenschaft, weil sie sich eine mildere Strafe und bessere Chancen für ihre künftige Arbeit versprachen.
Insgesamt etwa 3.500 deutsche Facharbeiter kamen in russische Gefangenschaft und arbeiteten fortan an deren Raumfahrtforschungsprogramm.